Wir kommen jetzt in die vierte Fragerunde und es beginnt der Kollege Dr. Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich habe Fragen zum Themenkomplex der Übertragung der Regelungskompetenzen im Bereich Wirtschaft auf die Länder. Meine Fragen richten sich an Professor Glut und an Professor Rentsch, eben speziell zu dem Thema Ladenschluss und Gaststättenrecht. Es wird ja zum Teil die Gefahr gesehen und beklagt, dass die Bundeseinheitlichkeit da verloren geht und dieses für die betroffenen Branchen als auch für die Konsumenten zum Nachteil führen könnte. Andererseits wird auch häufig ja beklagt, obwohl wir heute die Bundeseinheitlichkeit haben, in einem zunehmenden europäischen Wettbewerb, dass gerade im Wettbewerb zu den Nachbarstaaten hier Probleme auftauchen. Und da stellt sich jetzt die Frage aus meiner Sicht, ob nicht in der Tat durch den Wettbewerbsföderalismus hier die Wettbewerbsintensität, die Flexibilität erhöht wird, so wie gerade vorher Herr Homburger ausgeführt hat, damit Wachstum generiert werden kann oder könnte und letztlich damit auch der Konsument sich besser stellt, wenn beispielsweise dann eben die Bundesländer auf ihre Nachbarstaaten Nordrhein-Westfalen, von mir aus zum Beispiel Belgien, Luxemburg oder Niederlande besser eingehen kann oder Baden-Württemberg, eben auch die Schweiz, Österreich oder Frankreich und wir dann dort zu flexibleren Regelungen kommen, die vielleicht dann auch schneller dann geändert werden können und letztlich, wie gesagt, die Wettbewerbsintensität dann erhöht wird, Wachstum geschaffen wird und letztlich auch der Konsument was davon hat. Wie bewerten Sie also diese jetzt vorgeschlagene Regelung auch insbesondere unter den Aspekten, die ich angesprochen habe?
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Pfeiffer. Jetzt Herr Dr. Schön für das Land Bayern.
Ja, Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage an Herrn Professor Engels und Herrn Professor Kirchhoff.
Herr Kollege Schön, Dr. Kirchhoff ist, Professor Kirchhoff ist schon weg.
Ist schon weg. Wow. Ja, dann frage ich Herrn Professor Rentsch. Zur Neuordnung des Artikels 91b. Wir haben ja am Montag von den Vertretern der Universitäten, zum Teil auch heute teilweise gehört, die Befürchtung, dass mit dem Abschneiden der Finanzierungsmöglichkeiten des Hochschulbaus durch den Bund eine große finstere Zeit auf die Hochschulen zukommt. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, die in unserem Land dazu im Haushalt stehen, gehe ich von Folgendem aus. Das Land Bayern gibt aus für die Hochschulen insgesamt, also für Bau und Unterhalt, 2,9 Milliarden. Davon gehen 145 Millionen in den Hochschulbau. Also 145 Millionen kommen, das ist der Bundesanteil daraus, entspricht exakt 5%. Von diesen 5% gehen 70% nach der Neuregelung auf die Länder über im Wege der Kompensation. Sind also 3,5% vom Gesamtvolumen. Bleibt 1,5%, das für überregionale herausragende Projekte von nationaler Bedeutung sind. Was die weitere Finanzierung angeht von Bundesmitteln, sind es insgesamt 120 Millionen etwa, macht 4,1%. Dabei ist aber alles mit drin, was in die Universitäten geht und was in die außeruniversitären Einrichtungen geht. Jetzt ist meine Frage, die im Übrigen kann ich nicht feststellen, ich weiß nicht, welcher Sachverständige das festgestellt haben will, dass die Mittel, die an die Hochschulen gehen, in Bayern zurückgefahren worden sind oder zurückgefahren würden. Im Gegenteil, die Hochschulen haben jetzt über einen Pakt eine Einnahmestabilität, wie sie sie noch nicht hatten, nämlich über mehrere Haushaltsjahre hinweg bis zum Jahre 2009. Deswegen meine Frage, wie sinnvoll sind eigentlich Steuerungsinstrumente des Bundes, die so marginal ein Politikfeld beeinflussen können, wie das hier beim Hochschulbau der Fall ist? Vor allem frage ich mich, in welchem Verhältnis steht hier eigentlich die dafür notwendige Bürokratie, wenn man feststellt, dass über mehrere Jahre es, fast hätte ich gesagt, das kann auch gar nicht anders sein, zu einer gewissen Gleichverteilung und Länderquote auch bei diesen Mitteln, die nach besonderen Bedarfen verteilt werden, kommt. Und die zweite Frage, ist es nicht eigentlich sinnvoller, dann über die aufgabengerechte Finanzausstattung den Ländern gleich von Haus aus auch diese Mittel zu geben, denn die Annahme, dass in den Landesparlamenten alles verantwortungslose Gesellen seien, die nicht wüssten, was sie den Hochschulen schulden, kann ich jedenfalls nicht teilen.
Vielen Dank, Herr Dr. Schön. Jetzt Herr Kollege Wendt für die SPD-Fraktion.
Ja, nach diesen verfassungsrechtlich hochstehenden Debatten scheut man sich fast als Wirtschaftspolitiker zwei etwas banale, aber praktisch, wie ich befürchte, doch nicht ganz unwichtige Fragen zu stellen. Und zwar richte ich die Fragen an Professor Kluth und an Herrn Professor Rentsch. Frage Nummer eins, es ist vorgesehen, in der Föderalismusreform den Bereich des Rechtes der Messen auf die Länder übergehen zu lassen. Die Frage ist, ob dadurch nicht gerade für kleine und mittlere Unternehmen ein zusätzlicher Aufwuchs an Bürokratie und Problemen verbunden ist, wenn sie sich bei der Zulassung zu diesen Messen nach Bundesländern unterschiedlichen Standards unterordnen müssen. Meine zweite Frage, der Kollege Pfeiffer hat das Recht der Gaststätten zu Recht angesprochen. Ich möchte das auf einen speziellen Bereich konzentrieren, das Recht der Spielhallen soll auf die Bundesländer übergehen. Angesichts der Sensibilität dieses Themas frage ich, ob eine mögliche Zersplitterung des Zulassungsrechts insoweit auf die Bundesländer nicht eher problematisch ist, wenn es nicht mehr bundesweit einheitlich auch überprüfbar und sichtbar wird. Und könnte es nicht sein, dass wir europapraktisch ist das richtige Wort, größere Schwierigkeiten bekommen. Ich denke jetzt an das Verfahren, was wir haben im Zusammenhang mit den Sportwetten. Wenn ich mir vorstelle, dass das dezentralisierter auf die Verantwortung der Länder geht, der Bund aber Ansprechpartner ist, frage ich mich, ob die Organisation auch solcher Bereiche dann nicht eher erschwert wird.
Vielen Dank, Herr Kollege Wendt. Jetzt fragt Herr Dr. Schui für die Fraktion Die Linke.
Zwei Fragen, die eine an Herrn Dr. Vesper, und das bezieht sich auf den Artikel 109 Absatz 5, und zwar auf die Haftung der Länder dann, wenn der Stabilitätspakt verletzt würde. Die Frage ist, ob denn eine solche Regelung in letzter Instanz nicht abzielt auf eine Ausgabenkürzung der Länder, soweit diese Ausgaben in dem Kompetenzbereich der Länder liegen. Dies die Vermutung deswegen, weil ja die Länder keine Möglichkeiten haben, signifikant ihre Einnahmen zu steigern. Also die Kompetenz in Bezug auf die Steuergesetzgebung liegt ja beim Bund. Und dann bleibt den Ländern nur als einziger Ausweg, die Ausgaben zu kürzen, über die sie selber entscheiden können. Frage Nummer zwei, in gleicher Weise an Herrn Dr. Professor Kuriot und Herrn Vesper, nicht in Bezug auf einen spezifischen Artikel, sondern ich frage mich in einem sehr abstrakten Sinne, was denn der Esprit de la Loi ist. Warum denn nun eigentlich, wenn man es in einem sehr abstrakten Sinn fassen will, warum denn nun eigentlich diese Föderalismusreform? Also es wird von jedem vierten Redner etwa auf das Heftigste bestritten, dass dadurch Wettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften inszeniert werden würde. Muss ich mich dieser Auffassung anschließen oder besteht vielleicht doch noch der Verdacht, dass es sich hier um in letzter Instanz den Versuch handelt, das, was grundgesetzlich durch die Verfassung also normiert werden soll, den anonymen Kräften eines vorgestellten Wettbewerbs zu überlassen.
Vielen Dank, Herr Dr. Schul. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Kollege Barthol für die SPD-Fraktion.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Und zwar zwei Fragen, einmal an den Professor Engels und an den Professor Mayer. Die erste Frage, rechtfertigt eigentlich der sich mittelfristig abzeichnende Finanzierungsbedarf für die öffentliche Personennahverkehr-Infrastrukturprojekte, dass die aufgabenbezogene Zweckbindung der den Ländern als Ausgleich für die wegfallenden Bundesfinanzhilfen im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung zufließenden Mittel nach 2013 wirklich entfallen soll? Und zweitens, aus einem anderen Themenbereich, entspricht es eigentlich der absehbaren Entwicklung, die wir alle kennen, auf den regionalen Wohnungsmärkten, dass der Bund den Ländern als Ausgleich für die wegfallenden Bundesfinanzhilfen im Bereich der sozialen Wohnraumförderung ab 2007 jährliche Ausgleichszahlungen in mehr als doppelter Höhe, ungefähr 518 Millionen Euro, zahlen soll, als er nach dem bisherigen System jährlich an Finanzhilfen zur Verfügung stellen würde. Im Moment sind es ja ungefähr 224. Danke.
Vielen Dank. Wir gehen damit in die Antwortrunde und es beginnt Herr Professor Engels, auf die Fragen von Herrn Dr. Schön und des Kollegen Barthol. Bitte schön.
Herr Dr. Schön, Sie hatten danach gefragt, ob der Bund beim Hochschulbau überhaupt Steuerungsmöglichkeiten habe. Die Antwort ist klipp und klar, und ich weiß zwar, dass ich in vermintes Gelände jetzt gehe, er hat keine Steuerungsmöglichkeiten. Unsere Prüfungen haben ergeben, dass die Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, ausschließlich und alleine von der Haushaltslage des Bundes bestimmt sind, nicht vom hochschulpolitischen Bedarf, nicht von den hochschulpolitischen Gegebenheiten, auch nicht von den Anmeldungen der Länder. Wir müssen das leider so klipp und klar sagen. Es ist das Bild, was sich aus unseren Erhebungen ergibt. Und das war auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, dort ist Geld des Bundes vorhanden. Und wenn wir es punktgenauer einsetzen könnten und vor allen Dingen ohne den riesigen Bürokratieaufwand, der auch dahinter steht, Sie müssen sich allein die Flut der Länderanmeldungen mal plastisch vorstellen, wenn wir das punktgenauer hinbekommen würden, dann geht es aus Sicht des Bundesrechnungshofs gar nicht darum, dass beim Bund etwas gespart wird. Ich sage das ganz deutlich, sondern es geht darum, das war der zweite Teil Ihrer Frage, dass man dann für den Teil einen Kompromiss findet, der darauf hinausläuft, zu sagen, dann müssen die Länder für diese Aufgabe über 106, 107 eine vernünftige Mittelausstattung erhalten. Also es ging uns nicht ums Sparen, sondern wir halten den Weg für richtig, weg von diesem Betrag, der zwar relativ hoch ist, aber gemessen an dem, wie wir uns politisch die Köpfe darüber zerschlagen, vielleicht doch nicht so furchtbar hoch ist. Und es gäbe einen Weg, der, glaube ich, dem jetzigen Grundgesetz angemessener wäre und für klarere Verhältnisse sorgen würde, wenn man über 106, 107 laufen würde. Die zweite Frage, die an mich gestellt worden ist, wie ist das mit der auslaufenden Zweckbindung für die Finanzhilfen, die bis 2013 gewährt werden und dann gegebenenfalls bis 2019? Ich sag mal, da habe ich auch in den internen Diskussionen im Rechnungshof gelernt. Ich lege das ganz offen hier. Ich habe zuerst überhaupt nicht eingesehen, dass die Zweckbindung entfallen soll. Aber meine Leute haben mich davon überzeugt zu sagen, das ist ausgesprochen vernünftig. Das ist deswegen vernünftig, weil das ein Schritt in die Richtung ist, Finanz- und Fachverantwortung wieder zusammenzuführen, den Ländern die Verantwortung dazu übertragen, dass die Mittel auch so eingesetzt werden, wie die Länder ihre Prioritäten setzen, sich dafür gegenüber der Wählerin und dem Wähler auch verantworten. Und deshalb muss ich sagen, unter Demokratiegesichtspunkten ist das richtig. Das ist aber auch, glaube ich, unter Effizienzgesichtspunkten richtig, also ökonomisch richtig. Denn in dem Moment, wo Sie die Zweckbindung erhalten, müssen Sie, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, auch Kontrollen einbauen. Und bisher ist es uns nicht gelungen, auch das will ich in schöner Offenheit sagen, ein Kontrollsystem vom Bund über die Länder bis hin zu den Gemeinden zu implementieren, das auch wirklich funktioniert. Und dann, glaube ich, ist der Weg richtig zu sagen, die Länder haben die Mittel, sie verantworten auch, für welche Zwecke sie eingesetzt werden und wie sie verausgabt werden. Und dann haben wir die Landesrechnungshöfe, die schauen, ob diese sozusagen diese politischen Entscheidungen noch durchgehalten werden. Und dann, glaube ich, kommen wir sauberer hin als bisher.
Vielen Dank, Herr Professor Engels. Jetzt antwortet Herr Professor Kluth auf die Fragen der Kollegen Pfeiffer und Wendt.
Ja, es geht also um die Zuordnung der Gesetzgebungskompetenz in den drei Bereichen Ladenschluss, Gaststätten und Messen und Märkte. Und es ist aus meiner Perspektive ein Anwendungsfall des Subsidiaritätsprinzips. Das heißt, es geht um die Frage, auf welcher Ebene von Gesetzgebungskörperschaften können wir hier auch die sinnvollere, bessere Regelung treffen. Und das ist ein Gesichtspunkt, der jetzt von den Wirkungen, die man sich hier erwartet, aus zu beantworten ist. Und da würde ich folgende Kriterien als maßgeblich sehen, nämlich in erster Linie, wo gibt es von der zu regelnden Materie sachliche Anhaltspunkte für länderweite, föderal, regionale Verschiedenheiten. Da wurde ja angesprochen, wenn wir zum Beispiel das Thema Ladenschluss nehmen, dass wir unterschiedliche auch im Feiertagsrecht kulturelle Traditionen haben, in welcher Weise hier Ausnahmen möglich sein sollen. Da wurde darauf angesprochen, die Möglichkeit auf eben Zustände in Nachbarländern zu reagieren, also grenznahe Situationen. Und sicherlich kann man auch andere Aspekte noch hinzufügen, sodass das Thema Ladenschluss für mich von der Materie her und von den Gegebenheiten her ausreichenden Anhaltspunkt bietet für eben eine Übertragung der Regelungszuständigkeit auf die Bundesländer. Und wir haben ja auch einen rechtstatsächlichen Befund, dass auch schon bisher, zwar nicht auf der primären Regelungsebene, aber bei dem Erlass von Ausnahmebestimmungen wir ja landesspezifische Gewohnheiten oder auch Praktiken haben, sodass also auch schon in der bisherigen Handhabung dieses Rechtsgebietes eine deutliche Tendenz ist zu eben unterschiedlichen Handhabungen durch die Bundesländer. Das würde ich also insofern für sinnvoll halten. Aus der europarechtlichen Perspektive sind das ja eben vertriebsbezogene Regelungen, die also nicht den Marktzugang regeln, sodass also auch hier kein europarechtlicher Zwang zu einer Harmonisierung oder zur besonderen Rücksichtnahme auf Hemmnisse besteht. Und für den Verbraucher, der hier auch eine Rolle spielt, ist es sicherlich vorteilhaft, wenn da auch den besonderen regionalen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann. Schwieriger ist die Entscheidung bei den beiden anderen Gesetzgebungsmaterien. Beim Gaststättenrecht stellt sich die Frage, zu wessen Gunsten soll hier eine Veränderung erfolgen. Wenn wir von dem Befund ausgehen, dass auch in diesem Bereich über Franchising und andere Systeme zunehmend auch europäische und andere Dienstleister tätig werden, stellt sich die Frage, kann hier der Marktzugang erleichtert werden, indem wir einen Wettbewerb haben, dass also manche Länder geringere oder andersartige Regelungen schaffen als die Nachbarländer. Das ist ein möglicher Gesichtspunkt, um zu sagen, es macht Sinn, das hier zu föderalisieren, auf die Bundesländer die Gesetzgebungskompetenz zu geben. Was die Perspektive der Verbraucher angeht, denke ich, wird es so sein, dass bestimmte Mindeststandards ohnehin zu halten sind und sodass für den Verbraucher hier also nicht so ein großes Gefälle existieren wird, auch schon wegen der Vorgaben für den Verbraucherschutz aus anderen Rechtsmaterien. Entscheidend wird jetzt hier sein, auch der dritte Gesichtspunkt, ich hatte das schon kurz angesprochen, dass wir mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie gerade für diese Regelungen, die den Marktzugang betreffen, eben einen Deregulierungsauftrag bekommen. Das heißt, die Staaten und die Bundesrepublik Deutschland wird verpflichtet, anhand eines Kriterienkatalogs, der sich in der Richtlinie findet, nachzuweisen, dass die dort getroffenen Marktzugangsregelungen erforderlich sind und dass bestimmte Mechanismen ausgeschlossen werden. Es gibt eine Regelausnahmeverhältnis, also Zugangskontrolle nur dann, wenn nachträgliche Kontrollen eben nicht ausreichend sind. Und deswegen stellt sich vor dem zeitlichen Zusammenhang für mich die Frage, wenn wir ohnehin im Rahmen des Europarechts gezwungen werden, hier eine intensive Kontrolle auf die Erforderlichkeit durchzuführen, wobei man eben auch eine Tendenz sieht, was man für erforderlich hält und was nicht, dann stellt sich die Frage, ob man das wirklich auf Landesebene sinnvoll machen muss oder ob es nicht sinnvoller ist, diesen Kontrollprozess jetzt einmal auf Bundesebene durchzuführen. Diese zeitliche Interferenz wird auch deutlich machen, dass wenn man einen solchen Überlegungsprozess mal gründlich durchgeführt hat, die Bandbreiten für unterschiedliche Regelungen gerade im Gaststättenrecht nicht so schrecklich auch groß sein werden. Bei der Frage, also bei Messen und Märkten, sieht das noch mal etwas anders aus, weil hier natürlich eben auch zu beachten ist, hier sind viele überörtlich und auch überregional und auch europaweit tätige Anbieter. Das Recht der Messen und Märkte hat natürlich auch teilweise, also hat eine Funktion, den Marktzugang zu regeln. Und hier würde ich sagen, müssen natürlich in erster Linie auch die Interessen der Anbieter, also der Veranstalter von solchen, also beziehungsweise nicht den Veranstalter der Messen, aber die dort ihre Dienstleistungen anbieten, auch die Veranstalter von Messen berücksichtigt werden. Und für sie ist es natürlich so, dass sie die Transaktionskosten tragen, wenn eben in jedem Bundesland andere Regelungen und andere Bedingungen zu erfüllen sind. Deswegen denke ich, dass in diesem Bereich eine eben Verweisung der Gesetzgebungszuständigkeit auf die Länderebene jedenfalls Hemmnisse für diese kleinen und mittleren Unternehmen, die eigentlich ja jetzt eben gefördert werden sollen, dass wir da also einen negativen Effekt haben. Natürlich ist es so, dass das eine zwingende Notwendigkeit nicht besteht, aber dass ich da auch ein Prä sehe, das eben auf Bundesebene zu lassen, wobei das nicht so sehr was mit Lobbyismus zu tun hat, sondern einfach mit den Fragen, wer trägt die Kosten für unterschiedliche Rechtsetzungsstandards in den einzelnen Ländern und auf welcher Ebene wollen wir Wettbewerb und Mobilität fördern. Im Verhältnis zu dem, also bei den Sportwetten, da haben wir ja Landesgesetzgebung, die jetzt durch das Bundesverfassungsgericht in EuGH auf bestimmte Standards nochmal hinterfragt wird. Da würde ich auch unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes jetzt keine allzu großen Probleme sehen. Deswegen denke ich, auch im Gaststättenrecht, diese Mindeststandards, die werden so oder so vom Gesetzgeber eingehalten werden, weil da auch ein ausreichend großer Druck da ist. Zusammengefasst würde ich sagen, ist es auch immer hier sinnvoll, dieses Grundprinzip der Subsidiarität als Prüfkriterium zu nehmen. Und ich käme zu dem Schluss, dass für den Bereich des Ladenschlussrechts die Verlagerung sinnvoll ist, während bei den anderen Bereichen ich bessere Gründe sehe, vor allen Dingen, wenn wir das Thema Dienstleistungsrichtlinie Prüfauftrag sehen, das derzeit beim Bund zu lassen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt antwortet Herr Professor Koriot auf die Frage des Kollegen Dr. Schui.
Es fällt nicht ganz leicht, den Geist dieses verfassungsändernden Gesetzes zu bestimmen. Aber das ist in erster Linie auch Sache des verfassungsändernden Gesetzgebers selbst. Er muss es nicht, aber er sollte es vielleicht tun und sich darüber völlig im Klaren sein. Was, glaube ich, unbestreitbar ist, ist der Hintergrund der Reform. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass in unserem bundesstaatlichen System sich Mängel im Laufe der Zeit eingeschlichen haben, dass es schwerfällige Entscheidungswege gibt, dass die Verantwortungszurechnung im Laufe der Zeit schwieriger geworden ist und dass man da ansetzen muss. Das muss man gar nicht verbinden mit einem pauschalen Urteil über unseren Bundesstaat in dem Sinne, dass er völlig missglückt sei und schlecht sei. Das ist er ganz sicher nicht. Aber es ist eben einfach so, dass ein bundesstaatliches System, internationale Vergleiche, historische Vergleiche belegen das, sich verändern, sehr stark von Politik und Politikprägung abhängig sind und im Laufe der Zeit neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Der Bundesstaat ist in ständiger Bewegung und wenn man sich das genau anschaut, ist der grundgesetzliche Bundesstaat Ende der 60er Jahre ein letztes Mal reformiert worden. Das ist ziemlich lang her für ein bundesstaatliches System. Und wenn man weiterhin bedenkt, dass das Großereignis der deutschen Einigung in der Zwischenzeit lag, dann muss man die Stabilität der bestehenden bundesstaatlichen Ordnung eigentlich bewundern. Dass jetzt Reformbedarf da ist, dringender Reformbedarf, ich glaube, das lässt sich nicht in Abrede stellen. Bei dem vorliegenden Reformwerk neige ich nicht dazu, zu viele Anklänge an das Modell zu finden, das Sie kurz skizziert haben mit dem Wort Wettbewerbsföderalismus. Das kann ich da nicht unbedingt erkennen.
Vielen Dank, Herr Professor Koriot. Jetzt Herr Professor Dr. Mayer auf die Frage des Kollegen Barthol.
Herr Abgeordneter, ich muss Ihnen leider sagen, dass ich mich mit der Frage der Abwicklung der Verkehrsfinanzierung nicht befasst habe und auch der Blick in die Begründungen sowohl der Verfassung wie des Gesetzes haben mich nicht so klug gemacht, dass ich Ihnen etwas vernünftig sagen könnte.
Das war eine kurze, aber ehrliche Antwort. Vielen Dank. Und das von einem Professor, das ist nicht immer so. Oder selten. Jetzt antwortet Herr Professor Dr. Rentsch auf die Fragen der Kollegen Wendt, Dr. Pfeiffer und Dr. Schön.
Ja, vielen Dank. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es einmal um die Ladenschluss, Gaststätten, Spielhallen, Messen und das andere Mal nochmal um die Hochschulfinanzierung. Ich fange mal mit dem ersten an. So schön wie der Kollege Kluth das erläutert hat, kann ich das gar nicht. Deswegen will ich das ganz kurz machen, vielleicht auch mal aus der Perspektive eines Politikwissenschaftlers. Erstens, ich kenne keinen anderen Bundesstaat, wo diese Gesetzgebungsmaterien zentralisiert sind. Und von den Problemen, die alle befürchtet werden, habe ich in auch keinem anderen Staat etwas gehört. Punkt eins. Punkt zwei, Herr Kluth hat ja eben auch schon zu Recht auf den europarechtlichen Rahmen hingewiesen. Wenn durch den europarechtlichen Rahmen die notwendige oder vielleicht erforderliche Einheitlichkeit hergestellt wird, warum sollen dann nicht die Länder den Rest ausfüllen können? Ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen bei Messen. Die Messen sind doch nicht unterschiedlich von Land zu Land. Niedersachsen hat die Hannover-Messe, eine andere, Berlin hat andere Messen als Niedersachsen und so weiter. Da könnte ich mir doch vorstellen, dass man dann auf regionaler Ebene spezifische Lösungen findet, die maßgeschneidert sind. Möglicherweise haben wir dadurch am Ende weniger Bürokratie als durch eine bundeseinheitliche Lösung, die sozusagen einen Anzug für alle macht. Ja? Also von daher würde ich in der Tendenz dazu neigen, obwohl es nicht so gut begründen kann, hier zu sagen, lass das doch die Länder machen, die können das schon. Die verfolgen ja auch ihre eigenen Interessen. Ich sehe es nur selber gerade sozusagen auch aus der Perspektive der neuen Länder, wo man sozusagen massiv dran ist und sagt, die Messen sind für unsere Industrie wichtig. Ja, und ich bin mir sicher, dass auch dann die neuen Länder oder auch alle Länder im Grundsatz dann die Möglichkeiten, die ihnen verblieben sind, so gestalten, dass es ihren Unternehmen nützt. Die andere Frage war von Herrn Schön nochmal zu der Frage der Hochschulfinanzierung. Herr Schön, ich glaube nicht, dass, wenn der Bund sich aus der Hochschulfinanzierung mit zurückzieht, unmittelbar finstere Zeiten anbrechen. Also da folge ich in diesen Argumentationen den Bildungspolitikern und den Interessenvertretern von Bildungsorganisationen ganz und gar nicht. Ich verstehe eher das Interesse von diesen Gruppen, als Hochschullehrer gehört man ja auch so ein bisschen dazu, aber hier geht es natürlich auch sozusagen um privilegierte Finanzierungen für diesen Bereich. Und dass man die erhalten möchte, weil man sie hat, ist völlig naheliegend. Ich freue mich zu hören, dass Bayern die Hochschulausgaben nicht zurückführt. Bei uns ist es anders. Wir müssen 10% sparen, gleichzeitig die Studiengänge umstellen, was also ausgesprochen intensiv ist, und wie das gehen soll, wissen wir nicht. Also von da, und ich sehe auch in den meisten anderen Ländern, dass die Ausgaben eher zurückgefahren werden. Das ist immer sozusagen mit dem Zusatz, nicht so viel wie die anderen Ausgaben, aber sie werden, wenn ich das richtig sehe, in den meisten Ländern zurückgefahren. Daraus kann man nur nicht schließen, dass die Landtagsabgeordneten verantwortungslose Gesellen sind. Das liegt mir völlig fern, so ein Schluss. Ich glaube, dass die Perspektive, die man gelegentlich hat, Roman Herzog hat gestern in der Süddeutschen Zeitung das erwähnt, die Perspektive, dass die auf einer höheren Ebene besser wissen als das unten, ist eine falsche Perspektive. Ja? Ich glaube, die Landtage können das genauso gut, manche Sachen auch, weil sie vor Ort die Probleme können es einer oder andere besser regeln als der Bundestag. Ja? Deswegen sehe ich also im Grundsatz erstmal in einer Übertragung der Mittel, die der Bund jetzt für Länderaufgaben verwendet, an die Länder kein Problem. Die Politik muss dadurch nicht schlechter werden. Wie gesagt, bei den Hochschulen, was ich vorhin gesagt habe, aufgrund der Mobilität der Studenten würde ich das etwas differenzieren. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Dr. Vesper auf die Frage von Herrn Dr. Schui.
Ja, Herr Schui, warum Föderalismusreform? Also ich denke schon, dass man das auch in dem Kontext der letzten 10 Jahre sehen muss. Es hat ja permanent eine Diskussion gegeben um die Mischfinanzierung. Es hat ständig eine Diskussion gegeben um die Reform des Länderfinanzausgleiches. Diese Fragen stehen ja schon in einem engen Verhältnis zueinander. Und insofern geht es letztendlich auch darum, das Modell des kooperativen Föderalismus, das wir bisher hatten, schrittweise zu überführen in ein Modell oder in Ansätze eines Modells des Wettbewerbsföderalismus. Und es ist ja vorhin auch schon in dieser Runde gesagt worden, dass ein wesentliches Ziel dieses ersten Schrittes auch darin besteht, dass man die öffentlichen Haushalte in ihrer politischen Ausgestaltung solide haben möchte. Das heißt, dass also die Finanzierungsdefizite eingeschränkt werden. Und insofern glaube ich eben schon auch, dass es kein Zufall ist, dass in der jetzigen Situation diese Diskussion so voranschreitet. Und deswegen muss man sich natürlich eben auch überlegen, warum die öffentlichen Haushalte in einer so prekären Situation sind. Sie sind es im Wesentlichen aus 2 Gründen. Einmal die anhaltende wirtschaftliche Stagnation. Öffentliche Haushalte sind immer Reflex der wirtschaftlichen Entwicklung, sodass es hier also erhebliche Einnahmeausfälle gegeben hat, wie auch zusätzliche Ausgabebelastungen. Und auf der anderen Seite natürlich die breit angelegte Steuerreform der vorigen Bundesregierung. Und diese Steuerreform hat riesige Lücken in die öffentlichen Haushalte entworfen. Ungefähr 45 Milliarden Euro sind dadurch gebunden gewesen, und das sind ja dann schon ungefähr, das ist ja ungefähr schon die Hälfte des aktuellen Defizits. Also da hat es enorme Verwerfungen gegeben, und jetzt ist eben die Frage, ob man tatsächlich mit dem Ansatz jetzt, wie er hier in diesem Reformwerk steht, mit dieser Art von Föderalismusreform diese Probleme lösen kann. Das allerdings glaube ich nicht. Hier sind andere Instrumente gefragt. Die zweite Frage von Ihnen war die, ob die Länder nunmehr dazu gezwungen werden, auf die Ausgabenbremse zu treten, Ausgabekürzungen vorzunehmen. Ja, das, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Sie können sich ja im Prinzip nicht anders verhalten, weil eben die Länder keine Hoheit auf der Einnahmenseite haben, sondern sie nur über einen Teil ihrer Ausgaben selbst bestimmen können, und über, und bei diesem Teil der Ausgaben wird es dann natürlich auch zu Einschnitten kommen. Vielleicht mal einen Blick auf die letzten Jahre. Da können wir sehen, dass die Länder erhebliche Einnahmeausfälle hinnehmen mussten gegenüber dem Jahre 2000, über 4%. Das heißt, im Jahre 2004 waren die Einnahmen der Länder um 4% niedriger als im Basisjahr. Und bei den Ausgaben war es so, dass die westdeutschen Länder ihre Ausgaben noch ausgedehnt haben um insgesamt 4%. Das sind also weniger als 1% pro Jahr. Und die ostdeutschen Länder ihre Ausgaben sogar gekürzt haben, insgesamt um fast 3%. Das heißt im Jahresdurchschnitt um annähernd 1%. Also da sehen Sie schon, was die tatsächlichen Zwänge bewirken und wie die Länder natürlich darauf auch reagiert haben. Die Frage ist jetzt, ob das eine erfolgreiche Strategie sein kann. Aber die Frage hatten Sie mir nicht gestellt. Vielen Dank.